du die Einleitung oder ich?
Egal, ich weiß nicht, wer letztes Mal gemacht hat.
Ja, mach mal.
Jetzt.
Ja, wir sind ja jetzt schon live.
Naja, dann mache ich das jetzt mal, ja? Soll ich?
Ja.
Okay. Hallo Poppies, wir sind zurück. Folge 39. Mal wieder eine schöne Folge Brain Pops für euch. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Und bevor ich jetzt irgendwie weiterrede, möchte ich natürlich erstmal meinen Co-Host begrüßen. Ich freue mich mal wieder, dass ihr müsst verstehen, Poppies, ich sehe ihn ja immer und ich bin immer wieder beeindruckt. Er hat neuerdings einen ganz langen Bart bekommen. Ich hoffe, er jagt unserem heutigen Gast damit keine Angst ein. Aber hier ist er, Lennart Stechmann. Hallo, Lennart.
Boah, du weißt, dass du mir das hier richtig unangenehm machst, ne? Oh Mann. Nee, moin Leute. Vielen Dank für diese warmen Worte, lieber Dominik. Ich weiß, du bist immer noch neidisch auf den Bart. Ich habe richtig Bock auf heute. Ich glaube, wir haben richtig dicken Fisch geangelt. Das war mir in dem Moment gar nicht so bewusst, aber in meiner Recherche wurde mir das immer und immer klarer, wo ich so gedacht habe, der Philipp Schüter, der hat schon einiges erlebt, mit einigen Spielern zusammengespielt, Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Da haben wir heute richtig richtig dickes Brett zum Bohren, also im positiven Sinne, ne?
Ja, ich bin auch aufgeregt. Ich selber habe mit ihm auch noch nicht gesprochen.
Du kennst ihn gar nicht, ne?
Nee, klar kenne ich ihn, er kennt mich wahrscheinlich nicht, aber woher auch?
Ah, wer kennt dich nicht?
Ja, genau. Und ja, ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, es geht mal wieder um Profisport, ein bisschen Training, aber wahrscheinlich auch ganz viel um mentale Aspekte. Und was haben wir uns denn heute so überlegt?
Ja, also wir haben ja, wie du schon sagst, er hat ja da ein Buch geschrieben, Profi sein, nicht nur auf dem Feld, oder wie heißt das? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns das beide durchgelesen und da so ein bisschen was rausgeschrieben. Das ist ein wilder Potpourri an Themen, muss ich sagen. Aber wie du schon sagst, ja, dieses Mentale, ich glaube, ich hatte auch einmal kurz mit ihm im Vorgespräch oder im Vorlauf telefoniert und da war er, glaube ich, auch sehr offen für dieses mentale Ding. Und ich meine, er ist ja auch Shooter. Das hängt ja auch viel mit der Mentalität zusammen, mit der man da an die Sache rangeht. Von daher, da können wir, glaube ich, einiges an Brain Pops vielleicht mitnehmen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir so ein bisschen abdriften. Also er meinte auch, er will gar nicht unbedingt nur über Basketball sprechen. Also es war schon auch ein Anspruch. Bin ich mal gespannt, wo wir da so landen heute.
Ja, um das Ganze nochmal klarzustellen, sein Buch heißt Profi sein, nicht nur im Sport. Für alle die das jetzt schon interessiert. Ja, und ich glaube, wir müssen gar nicht mehr viel sagen, oder?
Nö, ich glaube auch. Ready to go. Wir rufen ihn jetzt gleich an und dann geht das ab.
Ganz genau.
Bis gleich.
Bis gleich. So, Poppies, da sind wir wieder und wir haben Philipp dabei. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
Wobei stören wir dich denn gerade?
Ja, grundsätzlich bin ich gerade dabei, nochmal ein Zertifikat zu machen über Coursera. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt.
Nee, noch nie gehört.
Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen, aber das ist so, wo du so Zertifikate online machen kannst. Das ist eine Plattform, die dann so von verschiedenen coolen Universitäten auf der Welt so Programme so zur Verfügung stellen, das meiste umsonst. Und da mache ich gerade einen Kurs über die Business School of London, wo es so um Alignment von Business, Behavior und Brand geht. Und es ist echt, es hört sich vielleicht nicht ganz so spannend an, aber das ist ein richtig geiler Professor. Und den kann man so an den Lippen hängen. Das ist so echt super, super spannend. Und warum ich das überhaupt mache, ist generell so ein bisschen mehr Wissen mir anzueignen, was so Business betrifft und generell um meinen Lebenslauf ein bisschen aufzuwerten. Aber ich muss sagen, dass das echt mal auch ein ziemlich, ziemlich cooler Kurs ist.
Und das hättest du jetzt sonst hier an einem, Montagabend nach dem Training, setzt du dich dann da nochmal ran und studierst nochmal ein bisschen oder machst diese Kurse, sag ich mal.
Ja, ich hatte bis zum Sommer hatte ich noch meinen Bachelor gemacht in International Management Und damit bin ich jetzt durch. Und ich habe, ja, es ist, ich habe das irgendwo, das Lernen neben dem Spielen immer auch als so eine Art Hobby oder willkommene Abwechslung gesehen. Jetzt nicht jeden Tag und über Wochen hinweg, das waren auch viele Zeiten dabei, wo es auch extrem genervt hat. und ist jetzt auch nicht, dass ich 24/7 hier sitze, sondern normalerweise auch gerne auch mit meinen Leuten unterwegs bin. Irgendwie gerne in Restaurants und Cafés gehe und einfach abhänge, so, aber was ist, kann man ja gerade eh nicht machen und dann ist das irgendwie auch ein ganz, ganz cooles Gefühl, also Gefühl, was Sinnvolles zu tun und wenn man da irgendwie ganz, ganz, ja, es gibt so viele coole Möglichkeiten. Ich lerne zum Beispiel auch, weil meine Frau Norwegerin ist, über Duolingo, gerade Norwegisch, auch jeden Tag irgendwie mindestens eine Stunde, so. es gibt einfach so viele geile Möglichkeiten und ja, es macht Spaß, gibt mir viel, das zu machen.
Ja. Wow, also das ist ja jetzt schon gerade ganz viel, ich überlege gerade, ob wir direkt jetzt loslegen kommen, ja, und hier direkt in die Tiefe gehen oder ob wir vielleicht nochmal einmal ganz kurz versuchen rauszusuchen, nochmal einmal kurz einordnen. Tom, was sagst du, müssen wir Philipp nochmal vorstellen, oder?
Ja, also erstmal, das war jetzt schon ganz viel Input, das hat mir schon richtig gut gefallen, so viel zum fantastischen Start. Trotzdem würde ich vielleicht nochmal, bevor wir da jetzt richtig in die Thematik einsteigen, würde ich Philipp vielleicht, stell dich noch mal ganz kurz vor, vielleicht kennt dich nicht jeder Einzelne, der hier reinhört. Das wäre, glaube ich, noch mal ganz cool.
Ja, also ich komme aus Köln und habe in meinem ja genau. Ich habe in meinem 16. Jahr, mein Lebensjahr war meine erste Profisaison. Das war damals in Köln. Mit den Basketballern werden es wissen und wahrscheinlich beim Namen die Nackenhaare hochstehen, wenn sie denken daran, dass ich 3-4 Jahre unter ihm gespielt habe, Sascha Obradovic.
Wow, was ein Start in die Karriere.
Ja, hab ich auf jeden Fall ein paar Jahre älter gemacht, aber auf jeden Fall auch deutlich besser. Also wer es nicht weiß, mit Sicherheit irgendwie einer der härtesten Coaches seiner Zunft irgendwie. Ja, kann man, glaube ich, schon so sagen.
Können wir Alex Renfro fragen, was er da
sagt. Ja, genau. Und ich habe gehört, da in Berlin war, ist er schon mal ein bisschen ruhiger gewesen. Das war ja in Köln, das war auch gleichzeitig seine erste Saison.
Okay, das ist für mich erste Mental Note, da fragen wir auf jeden Fall nochmal nach. Ja. Aber machen wir weiter.
Auf jeden Fall eine brutale Zeit. Aber gut, da habe ich da 4 Jahre gespielt, bis Köln dann pleite war. Und bin ich 2 Jahre, habe ich in Bremerhaven gespielt. Und bin da zur Nationalspieler gereift. Auch eine coole Side Note, als in dem Sommer, wo wir pleite gegangen sind, war ich tatsächlich so, habe ich keine Angebote auf dem Tisch gehabt, bis irgendwie die Teams waren schon in der Vorbereitung und ich war so mit 20 zu Hause, schlaflose Nächte, halt schon richtigen Stress gemacht und habe schon im Gedanken gespielt, okay, da kam dann ein Angebot vom MBC rein. Ich weiß nicht, ob das Gehalt heute so einen Mindestlohn erreichen würde. Den gab es ja damals noch nicht, aber bin ich mir nicht sicher. Und ich dachte so, ja gut, ist das jetzt wirklich so das, wofür ich dann jetzt aus Köln wegziehe und so ein bisschen so meine berufliche Laufbahn im Prinzip so auf die Alternative, also die normale Studium irgendwie zur Seite schiebe und ich hatte das Angebot damals abgelegt, wohl wissend, dass vielleicht nichts anderes irgendwie kommt, was mein Agent mir damals auch gesagt hatte. Und ich habe gesagt, okay, bevor ich das mache, spiele ich lieber irgendwie zweite, dritte Liga als Studentenjob und studiere nebenher. Ja. Wenn das die Perspektive ist. Und dann kam Bremerhaven um die Ecke und das war eine coole Situation für mich sportlich und ja, konnte mich da gut entwickeln, bin dann nach München gegangen für ein Jahr, da lief es dann sportlich nicht so gut, dann 3 Jahre Ulm und jetzt in meinem 6. Jahr in Oldenburg, um das Ganze irgendwie nicht zu lange in die Länge zu ziehen. nebenbei, wie ich auch schon gesagt habe, ich habe irgendwie Bock, so ein paar Sachen immer mal wieder anzugehen und habe dann nebenher noch jetzt studiert, über 6 Jahre lang, mir ein bisschen Zeit gelassen da, aber gut, das ist auch schwierig.
Das muss man aber auch wahrscheinlich so machen, ne?
Ja. Und habe noch nebenher meinem Finanzberater und Steuerberater ein Buch geschrieben. Und und noch so ein paar Keynote-Events nebenher gehostet. Ja. Einfach immer so, er ist nicht langweilig geworden. Aber ja, ich habe so diese Herausforderung neben dem Basketballfeld gebraucht, um da auch weiter irgendwie Bock zu haben.
Mhm. Ja, hochspannend. Also ich habe, mir drängt sich gerade die Frage auf, was hätte der Obradovic das zugelassen damals, so viel Aktivitäten an der Seite?
Nee, ein klares Nein. Oder ich hätte es halt extrem low-key machen müssen. ja, ich meine, das ist, die meisten Trainer, muss man ganz ehrlich so sagen, die sehen das nicht so gerne, wenn man sich abseits vom Spielfeld irgendwie nicht konzentriert oder mit was anderem beschäftigt und würden das eher, vielleicht tue ich ihm Unrecht, ich habe es nie probiert, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Trainer das eher so als Ablenkung empfinden, alles, was man irgendwie außerhalb der Sportart abseits vom Spielfeld tut. Und ich habe auch viele Teamkollegen gehabt, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist auch so, aber ich denke halt auch, dass Spieler oder Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Impulse brauchen. Und ich habe es tatsächlich auch probiert, diesen absoluten Fokus irgendwie auf das eine Ding zu haben. Und ich hatte das Gefühl, dass es bei mir ins Gegenteil umgeschlagen ist und ich dann wieder irgendwie besser performt habe, als ich eben diese Ablenkung abseits vom Spielfeld gehabt habe. Also mir tut das einfach extrem gut.
Ja, also würde ich ja direkt eigentlich unterschreiben. Also so, weil macht da eigentlich total Sinn, dass du nicht die ganze, wenn du dann eh jemand bist, würde ich jetzt einfach mal vermuten, wenn du viel drüber nachdenkst und du hast schon von schlaflosen Nächten gesprochen, ohne Angebot, ja, dann irgendwie mal ein schlechtes Spiel gehabt oder auch nur ein schlechtes Training, da mal Abstand zu gewinnen, das kann ja, also so jetzt von aus der psychologischen Sicht gesprochen, macht das halt extrem viel Sinn, muss ich behaupten. Also das könnte man ja eigentlich nicht als Ablenkung sehen, sondern eher als Erholung.
Ja, ich hatte meinen ein Teamkollegen, der so von zwei von der Autobahn gesprochen hat, mit zwei Spuren. Ne? Wenn du auf der einen es hakt, dann hast du auf der anderen irgendwie, wo es ein bisschen weitergeht und dadurch, und du da irgendwie den Erfolg drin hast und dadurch einfach locker bleibst. Ne? Und ja, und ich war, wie du auch schon ein bisschen angedeutet hast, ich bin tatsächlich auch ein Spieler, der sich im Zweifel eher zu viel Gedanken gemacht hat als zu wenig. Und dann, Basketball ist nun mal irgendwo am Ende auch ein Spiel. Und wenn man da irgendwie zu verkrampft ist und sich zu viel Gedanken macht, dann, dann denke ich, dass es wirklich nicht so förderlich ist. Ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich hatte auch schon Spieler, wo ich dachte, die sind überall, nur nicht gerade jetzt hier auf dem Spielfeld. Und denen hätte mehr Fokus gut getan. Also es ist
jeder ist unterschiedlich, ne? Ja, absolut.
Ja, das ist ja sehr schon spannende Einblicke, die du uns hier gibst. Wir hatten in der Pre-Show hatten wir erwähnt, dass Lennart und ich, wir haben uns natürlich auch mit deinem Buch beschäftigt. Ja, ich habe mir das durchgelesen, was du da so geschrieben hast. Und mir hat das echt sehr, sehr gut gefallen. Und ein Zitat, das geht schon so ein bisschen gleich in die Richtung. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Coaches auch gesprochen. das ist für mich so ein bisschen, stach so ein bisschen raus. Das hast du, glaube ich, nicht selber gesagt. Vielleicht kannst du dazu einfach mal was sagen, weil ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Gentlemen, we are living on the edge.
Ja.
Was löst denn das in dir aus?
Das ist ja auch ein Buchtitel,
Plätzinger, ne?
Ja, genau. Und der hatte damals Alba Berlin für ein Jahr verfolgt mit auch von einem Coach vom Balkan.
Wer war das noch? Das waren noch sogar zwei, oder nicht?
Pavicevic.
Und Katsurin war doch am Anfang aber auch noch, glaube ich.
Ja, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, es waren sogar zwei.
Ja, ich meine, dass das, glaube ich, von Pavicevic war. Mhm. Und dieses Zitat dann kam so, Gentlemen, we're living on the edge.
Ja,
und,
ja stimmt.
Für mich, ich glaube, das habe ich auch im Buch so geschrieben, das gibt's ein geiler Buchtitel. Für mich ist das, gibt's kein Zitat, was den Profisport so sehr auf den Punkt bringt, wie das. Weil du hast halt ein ständiges Auf und Ab, so. Denn wenn wir mit Oldenburg München schlagen oder wenn wir jetzt Bonn haben wir mit 20 geschlagen und so, das ist, ich meine, jetzt ein Augenblick ist in der Halle nichts los wegen Corona, aber normalerweise ist halt so, okay, dann wirst du von 6000 Leuten gefeiert, so die Presse ist cool drauf, du gehst in die Stadt, die Leute gratulieren dir. Aber wenn du dann dir im nächsten Spiel, wie wir jetzt dieses Jahr auch schon es geschafft haben, dann irgendwie Tabellenletzten zu Hause zu verlieren, dann schlägt es halt drei Tage später so ins komplette Gegenteil um und es ist Weltuntergangsstimmung angesagt. So, ne? Ich meine, klar, es ist, Coaches versuchen das auch häufig auszubalancieren und es ist nicht immer so extrem, wir versuchen es nicht so extrem an uns ranzulassen. Aber so, das kann halt schon, gerade auch was von außen kommt, sehr hoch, sehr schnell hoch und runter gehen in zwei kurzen Zeiträumen. Und da musst du einfach, und das ist für mich der Schlüssel, den man als junger Spieler oder eine der wichtigsten Sachen, die man lernen muss, dass man so eine Mitte findet. Und das hat Dirk Bauermann, für den ich auch bei der Nationalmannschaft in München gespielt habe, immer gesagt, hat so never too high, never too low. Einfach immer diese Mitte irgendwie zu finden und zu bewahren. Und ja. Das ist für mich einer der Schlüsse, wie man irgendwie dann doch irgendwann in seiner Karriere schlafen kann und irgendwie durchkommt. So.
Das hilft, ja. Ja, wir hatten auch schon eine Folge mit Alex Ruoff und die haben wir Don't Get Too High, Don't Get Too Low genannt.
Ja.
Oder Dom?
Ja.
Ja.
Ja. Genau. Spielt auch genau darauf an, ja. Du hast da jetzt von Balance gesprochen und ich denke mal auch ein Schlüssel, den du da gefunden hast, haben wir jetzt, glaube ich, auch eben schon mit diesen Aktivitäten abseits thematisiert. Aber was hilft dir da noch? Ich sag mal, da vielleicht dich nicht ganz so sehr tragen zu lassen von Höhen und von Tiefen, da ein bisschen in Balance zu sein und ja, das für dich so zu regulieren zu können?
Ich glaube, dass das für mich ein Schlüssel war, irgendwo von negativen Erfahrungen zu lernen. Also diese Zeit, wo ich mir halt so einen krassen Stress gemacht habe, da in Bremerhaven oder auch in München, wo es nicht gut für mich lief und ich diese Challenge nicht gut gelöst habe, nicht nur auf Faktoren von draußen zu schauen, okay, was haben andere falsch gemacht, was hat dazu geführt, sondern einfach zu schauen, okay, was hätte ich in der Situation irgendwie anders machen können und was will ich das nächste Mal anders machen. Und ich muss sagen, dass ich aus diesen negativen Erlebnissen einfach, das im Nachhinein die wichtigsten Phasen in meiner Karriere waren, die mir geholfen, anschließend einfach lange auf diesem hohen Niveau zu spielen. Ich bin jetzt 16 Jahre, habe ich mich auf dem Top 4 Niveau in der BBL gehalten mit den Teams. Und ich glaube, dass das für mich einer dieser Gründe war, weil es in einer Karriere werden die meisten Spieler Höhen und Tiefen und auch mal vielleicht einen Trainer haben, der einen irgendwie nicht so mag, oder vielleicht hast du eine schwere Verletzung oder einen Top-Spieler auf deiner Position und oder du hast irgendwie mal die Seuche und triffst irgendwie ein halbes Jahr nichts. Du hast immer Situationen, die dich herausfordern. Und ich glaube, der Schlüssel ist irgendwie, dass man lernt, eben da das nicht so an sich herankommen zu lassen und positiv zu bleiben.
Du hast in dem Buch hast du, ja, da hast du so Strategien preisgegeben. Strategien, um quasi eine positive Grundhaltung beizubehalten.
Ja.
Magst du darauf einmal eingehen?
Ja, es fängt ja schon im Kleinen an. Also es kann ja auch mal einfach im Spiel so sein, dass du ins Spiel reingehst und du triffst die ersten drei Würfe nicht oder machst zwei dumme Ballverluste und du wirst ausgewechselt und der Coach scheißt dich an und du spielst die Halbzeit nicht mehr oder der Schiedsrichter gibt dir drei dumme Fouls und so weiter. Und es gibt so viele Faktoren, wo du einfach dann komplett das Spiel für dich gelaufen sein kann. Und wo du dann die größte Gefahr ist, dass du dann in deinen eigenen Kopf reingehst und dann diesen Film anfängst irgendwie abzuspielen. Und es gibt einfach so, für mich habe ich es ganz leicht, es gibt so ganz leichte Anker oder Hilfsmethoden, die du machen kannst, setzen kannst, wo du einfach so, und wenn du es am Anfang nur fakest, aufzuspringen und die Mannschaft noch mehr zu supporten und abzuklatschen und besonders einfach dieses nach jedem Korb-Erfolg aufzuspringen und einfach immer positiv zu sein, diese positive Energie rauszugeben und dieses Feedback zu deinen Mitspielern zu geben. Und es passiert eigentlich ziemlich schnell, dass du aus diesem negativen Film rauskommst und dass du einfach wieder im Spiel bist und dieses Positive, was du an den Teamkollegen gibst, auf einmal auf dich selbst überträgst und das nächste Mal, wenn du aufs Spielfeld draufkommst, du es besser machst oder auch dann im Spiel selber erstmal auf die leichten Sachen zu konzentrieren und nicht versuchen, okay, jetzt mache ich schnelle Punkte und versuche es irgendwie wieder wegzumachen, sondern okay, lass mich in jedem Angriff der Erste vorne sein oder im Transition zurück der Erste hinten sein, lass mich einen Offensiv-Rebound holen oder meinen Mann denyen, also den nicht an den Ball kommen zu lassen, also, ja, und so, ja, so kleine Erfolge reinzuholen, wo du dann wieder Selbstvertrauen aufbaust und einen Rhythmus im Spiel findest.
Ja, ja. Mhm. Ja, also über die kleinen Dinge quasi ja, ein Momentum irgendwo aufbauen.
Genau, ja. Und ich sage nicht, dass das immer leicht ist und dass mir das immer gelingt. So, das ist bis heute für mich jedes Mal, wenn ich in eine Situation komme, ein Kampf, aber das ist mittlerweile ein Kampf, den ich bewusst führe dann, wo ich weiß, okay, es ist wieder soweit, ne? Das ist und wenn es nicht klappt, dann weiß ich auch, okay, es hat nicht geklappt und so, es war nicht gut, aber das ist so, das sind diese kleinen, also ich glaube, und mit jedem Mal, wenn man in so eine Situation kommt, reift man dadurch und wird stärker.
Ja. Dom, da muss ich jetzt an die letzte Folge denken. Da hatten wir das Modell, das Hirnmodell vom Elefanten und Elefantenreiter. Und im Grunde, da haben wir davon das Gehirn mit diesem mit dieser Metapher verglichen, dass der Elefant für das Emotionale steht und der Elefantenreiter das Rationale widerspiegelt. Und dann ist das ja im Grunde ein Kampf, dass dein Elefant gerade übertrieben sauer ist auf Mitspieler oder auf Coaches oder auf wen auch immer oder auf dich selber. Und der Elefantenreiter aber sagt, hier, komm, wir müssen jetzt, aber was ist los hier? Ne?
Das ist ein gutes Bild.
Aber das ist auch wahrscheinlich dann ziemlich, also das ist sehr, sehr anstrengend dann, ne? Also wenn man sich jetzt auch in diesem Bild bleibt, wie bewegst du jetzt so einen Elefanten, der eigentlich irgendwie vielleicht gerade keinen Bock hat oder auch mal ein bisschen ausrasten will? Wie schafft man das denn jetzt mit dem Zuckerli oder weiß ich nicht was, nochmal zu motivieren, hier komm, jetzt ist doch alles nicht so schlimm und dann mit so einem Dreier oder einem guten Hustleplay hilfst du dann wahrscheinlich irgendwie nach.
Ja, wenn es einfach wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch, wie gesagt, nach einer 16-jährigen Karriere mit 31 irgendwie sagen, so ja, es gelingt mir immer, aber es gelingt eben nicht immer. Es ist in der Situation tatsächlich wirklich brutal. So.
Ja, ja. Hast du da auch schon Situationen, wo es dir geholfen hat, nicht den Elefantenreiter, sag ich mal, anzusprechen, sondern einfach mal so, ich lasse jetzt alles raus, die ganze Scheiße hier, ich schreie jetzt hier mal rum oder weiß ich nicht was und dann so danach, okay, jetzt geht's irgendwie doch besser?
Für mich war das nie eine Option. Weil ich habe, aber es ist vielleicht falsch, aber ich habe das immer als Zeichen der Schwäche empfunden. Wenn du diese Emotionen so zeigst. Und in dem Moment signalisierst du irgendwie auch deinen Mitspielern oder deinem Drumherum so, dass du in diesem Loch bist.
Gegenspieler auch, ne?
Ja, das auch. Oder auch dem Coach, er sieht so, dass du eben gerade mit dir selbst beschäftigt bist, so, ne? Und, und ich glaube, dass da im Zweifel eher nichts Gutes zurück von kommt. Aber auch wieder, es gibt mit Sicherheit Spieler, denen es einfach gut tut, das rauszulassen. Und ich glaube, ja, also für mich, ich habe nie das Bedürfnis oder Gefühl gehabt, dass ich mir irgendwie dann hätte auf die Zunge beißen müssen.
Mhm. Ja, ja, ja.
Und das, es gibt da, ich glaube, das ist auch wieder typabhängig.
Das geht ja. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du in dem Buch gesagt hast, dass du an das dass du ganz fest an das universelle Gesetz der Anziehung glaubst, Resonanzgesetz.
Genau so, ja.
Also quasi das Gleiches zieht Gleiches an, ja.
Dom ist immer top vorbereitet.
Ja, ich sehe das, ich bin beeindruckt.
Ja, Lennart, ich muss ja die professionelle Flagge
aufrecht. Einer muss sie hochhalten.
Das hast du heute auf jeden Fall geschafft.
Oh, danke.
Ich bin beeindruckt. Nein, aber das geht in diese Richtung. Und auch das mit den Teamkollegen zu cheeren, so auch wenn du vielleicht gerade dir überhaupt nicht danach ist, so, aber das ist so, du gibst Positives raus und in dem Moment entsteht auch wieder irgendwie was Positives und ich glaube fest daran.
Ja,
stark. Da würde ich gerne nochmal etwas nachfragen, und zwar, das hatten wir mit unserem Assistant Coach, dem Hilke van der Zweep, den hatten wir ja auch zu Gast. Und wie soll ich sagen, das Motto von Hilke und mir, wir sitzen immer vorne an der Bank, wir wollen halt die lautesten Cheerleader in der Halle sein. Ja, das ist so, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ja, da ist das natürlich, finde ich, noch viel wichtiger. Aber wie machst du das denn, wenn du auf der Bank sitzt? Ich meine, wenn du deine Mannschaft führt, wenn ihr gut spielt, ja, und wenn Sachen in eure Richtung laufen, jetzt kommen wieder meine Deflections, die spreche ich immer an.
Ja.
ja, dann ist es natürlich sehr, sehr einfach, auf der Bank positiv zu sein. Wie ist es für dich, wenn es mal nicht so gut läuft und du auf der Bank sitzt? Wie kriegst du das dahin, positiv zu bleiben?
Ich glaube, es gibt dann irgendwie mal eine Minute oder zwei, wo du einfach da denkst, oh fuck, so, und einfach in diesen so runtergehst, aber dass du dann irgendwann merkst, so, weißt du was, so, jetzt steh auf und setz ein Zeichen für die Spieler auf der Bank, die hoffentlich da irgendwie mitziehen und aber auch auf dem Spielfeld, so von wegen.
Dann legst du los, ne? Defense.
Ja, genau so.
Defense.
Na, aber einfach, dass sie sehen, so, okay, wir sind jetzt, wir lassen jetzt nicht uns überlaufen, sondern, okay, uns sind so, wir stehen auf und so, und setzen dem ganzen
Körpersprache Ende, so, ist es ja auch, ne? Ja, ja.
Und was du jetzt so als Staff-Member eigentlich so das machst, das, ich finde, das ist so wichtig für ein Team, dass gerade so die Spieler, oder die Leute, die da einfach auf der Bank sitzen, die nicht Spieler sind, dass die eben so die sind, die auch den Ton setzen, weil es braucht, wenn es zwei, drei Leute aufspringen, dann steckt das an. Mhm. Und ich sag mal so, und ich finde, das ist so der Beitrag, wenn das dann, wenn es Assistant Coach, aber auch Physiotherapeuten oder Athletic Coach oder Teammanager, wer auch immer dahinter sitzt, ich glaube, so in dem Moment, die sind nicht auf dem Spielfeld, die sind vielleicht nicht emotional so da drin und müssen sich über zwei Fehlwürfe aufregen oder so, sondern da ist es vielleicht leichter, diese Stimmung zu kreieren. Und ich glaube, das ist für eine Mannschaft so wichtig.
Und da sind wir wieder beim Resonanzgesetz, ne?
Absolut.
Ja, und aber auch bei dieser Unterschiedlichkeit, die Philipp ja auch schon angesprochen hat, ne? Für den einen Spieler klappt das und für den anderen das. Ich würde jetzt bei dir behaupten, du machst wahrscheinlich viel aus dir selbst irgendwie raus, haben wir ja irgendwie auch schon geguckt, so du hast da so deine Strategien, sag ich mal, wie du aus so einem Loch irgendwie für dich rauskommst, aber es gibt ja auch ganz viele Spieler, also die wirst du auch kennen, die sind viel abhängiger von ihrem Umfeld irgendwo, also die sind viel feinfühliger, ich sag mal, für wie ist jetzt mein Kollege neben mir drauf, hat der mir jetzt gerade den Ball gepasst oder nicht, also das sind irgendwie so ganz andere Gedanken und da sind dann genau Körpersprache, positive Stimmung im Team, da können die zerren die extrem viel wahrscheinlich von. Ne? Die Spieler wirst du wahrscheinlich irgendwie auch kennen, wo das noch mal wichtiger ist als vielleicht bei anderen.
Ja, mit Sicherheit, aber ich würde jetzt mich selber davon gar nicht ausnehmen. Also ja. Ich würde auch sagen, dass ich sehr, sehr stark so von so Energien aufnehme. Und wenn ich merke, so der Coach ist relaxed und der glaubt an mich und alles ist cool, so dann ohne dass er jetzt das mir sagt oder so, aber das ist auch so dieses Gespür, was man hat und ich glaube, das nimmt man mit und so ist das auch auf dem Spielfeld, wenn du irgendwie einen Ball verlierst und alle irgendwie so genervt weggehen oder so, dann ist das, weißt du so, du nimmst
das wahr. Der schon wieder, Alter.
Ja, und ich glaube, dass da wenig Spieler gibt, die einfach sagen so, weißt du was, ist mir einfach scheißegal, was die anderen machen.
Ja, jetzt hast du Coaches angesprochen, relaxed. Wir hatten ja eine Mental Note gemacht, oder Dom?
Ja,
wir wollten ja nochmal, ne? Also so, wir hatten uns, Philipp, auch schon viel in dem Podcast hier über Coaching-Stile unterhalten. Ich sag mal, so ein paar Extreme rausgestellt, ne? Jetzt so, ich sag mal, die Jugo-Schiene, die du schon so ein bisschen angesprochen hast, ordentlich Pfeffer drin und hier, ne? Also so auch mal den einen oder anderen Ausraster. Und dann, ich sag mal so, die Gegenseite ist ja so eher dieses spanische Modell oder auch, also mit Aito oder so American Coaches, die ja auch eher spielerlastig oder spielerorientiert unterwegs sind, nicht lastig. Wie sind so deine Erfahrungen damit? Also welche Trainertypen haben dir, gefallen dir gut oder haben die alle ihre Vor- und Nachteile, sag ich jetzt mal, wenn man es sehr pauschalisiert, wie ist denn da so dein Take, sag ich mal, zu diesem ganzen?
Ja, ich sag mal so, in Deutschland war ja viele Jahre wirklich so, dass die Balkan-Coaches so quasi die Benchmark gesetzt haben, ne? Also wenn du so willst, mit Pavicevic, Obradovic, Pesic, weiß nicht, ob ich jetzt wen vergesse, aber das sind absolut so die Jungs. Ich sag mal, Trinkieri kann man durchaus irgendwo damit mit zuzählen. Die eben mit sehr, sehr harten, mit einem ziemlich harten Führungsstil, so mit viel Autorität, da sehr, sehr erfolgreich waren und ich das Gefühl hatte, dass das dann auch ja, von den Trainern so aufgegriffen worden ist. Also auch ich in meiner Karriere irgendwie immer wieder auch so dann Coaches hatte, die gesagt haben, ja, muss ich euch so anschreien wie so. weißt, wo man einfach dann schon so sieht, so, okay, die sehen, okay, das machen die. Die sind erfolgreich damit, so ist das der Weg, den wir gehen müssen. Jetzt die letzten Jahre ist eben, wie du schon sagst, mit Aito auch irgendwie dieses spanische Modell immer mehr auch in die Liga gekommen, wo ja irgendwie flachere Hierarchien, auch Training eher im Zweifel weniger, was Teamverpflichtungen betrifft, und dann mehr auf Eigenverantwortung setzen, so dass die Spieler die freie Zeit nutzen, um dann vielleicht an ihrem Game irgendwie zu arbeiten oder so, und einfach ja generell dieses Vertrauen auch irgendwie bringen, um mehr Freiheiten irgendwie zu lassen, und man merkt, dass das jetzt auch irgendwie immer mehr Trainer oder Teams adaptieren. Also ich glaube, das ist auch immer wieder ein Prozess, und letztlich, wenn man sich die so ein bisschen die Gesellschaft oder auch in der Wirtschaft das anschaut, geht ja der Trend eigentlich da auch hin.
Agilität und all so ein Zeug sind ja auch gerade die Buzzwords, die da ohne Ende durch die Decke gehen. Ne?
Ja, und wo es einfach, ich meine, das ist ja auch die Top-Unternehmen oder die Tech-Unternehmen oder Startups, wo es wirklich so ultimative Freiheit, Kreativität und dass die Leute sich einfach wohlfühlen und daraus ihre Leistung bringen und Kreativität und so weiter. Also das ist, ich denke, das kann man so ein Stück weit auch diesen Trend in.
Glaubst du, das ist möglich im Profi-Basketball? Weil, also ich teile diese Vision voll, wie du es gerade so beschreibst. Und ich habe da auch hier immer schon viel nachgefragt. Dann kommt aber immer, viel oft kommt dann die andere Seite so ein bisschen, ja, aber hier die Hierarchie brauchen wir schon und irgendwie gewisse Strukturen. Und da muss schon auch ein bisschen Wumms drin sein irgendwo, damit das hier läuft. Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube nicht nur, dass das möglich ist, sondern sogar nötig.
Danke!
Das Ding ist so, man muss ja auch einfach mal, du kannst dir auch einfach mal die Generationen anschauen. Und wenn du die Generation, also ich meine, ihr seid vielleicht fitter da drin, aber Generation Y, Z und Millennium, bla bla, wenn man sich einfach mal ein bisschen anschaut, so okay, die Generationen bleiben ja nicht mehr gleich und die reagieren auf andere Impulse und brauchen dementsprechend auch eine andere Art von Menschenführung. Und es ist ein ganz banales Beispiel. ich sage nicht in welchem Verein, aber wir haben im Videoraum, wir haben ein Video geschaut in der Nebenkabine, vor uns hat dann die U14 oder U16 trainiert und die Jungs waren am Lachen und bla bla bla, hatten ihren Spaß und so weiter. Und unser Co-Trainer geht da rein und scheißt sie zusammen. So, dass sie jetzt ruhig sein sollen. So. Wir schauen 2 Minuten Video und drüben ist wieder so Turbo Baro. So. Er geht wieder rüber, scheißt sie richtig zusammen. Und er kommt fassungslos in den Videoraum rein und meint so, die lachen mich aus. Das ist so einfach, ja, und das, und der Kollege hat wirklich so Autorität. So, wenn er mich anscheißen würde, so wird das ist keiner, mit dem man Spaß macht, den nimmt man ernst. So. Und dann merkst du einfach, die Leute ticken anders. So, wenn ein Trainer so kommt, dann sagen die, weißt du was, brauche ich nicht. So, ja. ich mach was anderes, ich werde DJ oder was. So.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, die haben einfach keinen Bock mehr.
Ja, genau. Und ich glaube, dass das einfach über die Jahre so der Trend sein wird, dass einfach Leute auf eine andere Art und Weise ihre angesprochen werden müssen, dass sie eben ihre Leistung bringen. Aber das ist, bin auch nur ich, ich habe da keine Studie geführt, aber das ist so mein persönliches Empfinden.
Ja, ich meine, ich habe die Frage jetzt schon oft, oder wir haben schon oft dieses Thema so ein bisschen beackert, und du bist so der Erste, der sich so richtig offen dieser Idee, aus der Wirtschaft kommend, dieses agil, flache Hierarchien, dass das im Basketball möglich ist, und ich finde halt, bei Alba sieht man es halt einfach gerade, dass das funktionieren kann. Ich meine, gut, der Aito, der hat auch eine Aura, also der hat sich das jetzt irgendwie auch nicht gestern überlegt und so gesagt, ja, wenn man jetzt flache Hierarchien, dann läuft das. Also der hat ja auch eine gewisse Aura, die damit einhergehen muss, und das ist dann auch nicht alles Pillepalle und irgendwie so. Aber ich teile das irgendwo, auch was Potenzialentfaltung und so von Menschen auch angeht. Also ich komme so ein bisschen aus der Hirnforschung. das passt schon alles viel eher als mit so, ich sag mal, Druck, Negativität und sowas zu arbeiten.
Ich meine, wir haben das prominenteste Beispiel ja wahrscheinlich in Deutschland selbst. Ich weiß nicht, ob ihr drauf kommt. Circa vor 10 Jahren hat der DFB, glaube ich, darüber den Trend gesetzt, ne? Als sie Ballack abgesägt haben, irgendwann auch Kahn abgesägt haben, wenn man so will, und dann ja, die flachen Hierarchien, und ich meine, ich war damals auch, boah, nee, so Typen, so richtige Typen wie Ballack, die brauchen wir doch, und was machen die da, und es ist ja diese Verweichlichte und so weiter, und letztlich, wenn man sieht, muss man sagen, es ist interessant, dass gerade der Fußball da vielleicht ein Stück weit seiner Zeit irgendwie voraus war. Und dass ja jetzt immer weiter irgendwie die weiter gedreht wird. Also dass jetzt haben sie, ich glaube, Löw hatte ja, auch wenn er jetzt ja mittlerweile nicht mehr so ganz erfolgreich war, aber ich glaube, vor 2 Jahren oder so hat er dann dieses Teamboot, wo irgendwie dann, ich glaube, 3-4 Spieler, die nochmal dann direkte Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft sind, selbst das wurde abgeschafft, um das Ganze irgendwie noch flacher irgendwie zu gestalten. Finde ich ein ganz spannendes Beispiel. Wo die halt auf so einem Level arbeiten, wo die, glaube ich, mit so vielen Experten und offen für so Veränderungen sind, so da reingeholt haben und das einfach mit in ihre Mannschaft und in Organisation reingetragen haben im Fußball.
Ja, ja. Ja, sehr spannendes Thema. Ja.
Ja, ich bin hier auch gerade ein bisschen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Spannend auf jeden Fall. Ja, Lennart. Ich hätte was Basketballerisches.
Ja, komm, mach mal.
Das hast du vorhin, Philipp, hast du vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Wir haben auch in den vorherigen Folgen darüber schon, ich glaube, ein, zwei Mal schon zum Thema gebracht. Wie es denn so ist, wenn ihr die ersten, du bist ja ein Spieler, du bist vor allem richtig, richtig starker Werfer. Ja, ich habe mir auch gerade nochmal deine Stats angeschaut.
Nicht sagen. Ich schaue mir meine Stats in der Saison nicht an. So.
Okay, man kann einfach sagen, sehr guter Werfer, vor allem von der 3-Punkte-Linie. Ja?
Danke.
Worauf ich hinaus will, wie sieht denn das aus, ja, mit deinem individuellen Mindset zum Thema Werfen? Wir hatten hier ja schon mal so Beispiele wie, ja, dass ein Spieler halt sagen kann, ja, wenn er den ersten nicht trifft, dass er sich dann selber sagt, na gut, ich werde auf jeden Fall nicht 2 hintereinander daneben werfen, also werfe ich auch natürlich den nächsten. Und wenn er dann 2 nicht trifft, dann sagst du dir, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass ich 3 hintereinander daneben werfe, das wird nicht passieren, ich werfe auf jeden Fall den nächsten wieder. Hast du da irgendwie so welche Tendenzen oder so welche, ja, Strategien, ein Mindset?
Grundsätzlich glaube ich, dass es gibt Drills, wo du dir so ein Shooter-Mindset dir irgendwo zumindest ein Stück weit antrainieren kannst, glaube ich. Und das sind viel so Drills, wo du unter Druck werfen musst. Und es gibt so, mein Lieblingsdrill ist zum Beispiel 5 Spots mit Range, also Mitteldistanz, wo du jeweils 10 in Serie treffen muss, um zum nächsten Spot zu gehen. Sobald du einen nicht triffst, bist du bei 0. Und das dann, und dann 5x10 an der Dreierlinie wieder zurück. Und um nochmal eine extra Druckkomponente mit reinzunehmen, hatte ich in meiner Ulmer Zeit mich mit Anton Gavel gebettet, der damals in Bamberg gespielt hat. Und wir haben uns einmal die Woche unsere Rekordzeiten so zugeschickt. Und ich sag mal so, wenn du dann halt irgendwann, wenn du merkst, dass nicht treffen eine Ausnahme ist, dann triffst du einen im Spiel nicht und denkst so, ja, du machst ja darum gar keinen Stress, weil du einfach so weißt, okay, du triffst, und das ist halt, den nächsten triffst du, ich denke da im Prinzip gar nicht drüber nach. Also ich muss schon irgendwie 5, 6 daneben werfen, dass ich anfange irgendwie zu sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich irgendwie einen Shutfake und mach was anderes. Vom Instinkt her. Ich versuche immer noch weiter zu werfen, weil ich genau weiß, sobald ich aufhöre zu werfen, nimmt mich Mladen direkt vom Spielfeld, weil er wird sagen, wenn du nicht wirfst, wofür brauche ich dich dann? Und ich weiß im Zweifel, mich wird keiner anscheißen, weil ich einen Wurf nicht getroffen habe, aber wenn ich irgendwie anstatt zu werfen irgendwas anderes probiere, dann werden die Leute sagen, was machst du da?
Ja, ja.
Ja. Auch eine interessante Art und Weise, daran zu gehen, ne?
Ja. Mhm.
Ich überlege gerade halt, ob ich so nachfrage, wie warst du schon immer ein Shooter eigentlich? Also, weil, wenn ich jetzt sagen würde, yo, das ist ein Brainpop für alle jungen Spieler, dann fangen die alle an, Dreier zu rotzen. Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wie, also so, der Weg dahin. Also warst du überhaupt immer ein Shooter, vielleicht erstmal so gedacht, oder hast du dir das auch eher über die Zeit deiner Karriere angeeignet?
Ich glaube, die meisten Shooter entwickeln sich einfach über die Zeit. Ne? Also ich war nicht immer jetzt auf dem Level, wo ich jetzt bin. Aber ich glaube, dass ich für mein Alter immer schon ein Shooter war. Auch wenn ich in den ersten Jahren meiner Karriere, glaube ich, so um die tiefen 30% geworfen habe und auch im Schnitt mehr Zweier als Dreier genommen hatte. Da war ich deutlich variabler, aber habe mich durchaus eigentlich immer als Shooter auch gesehen. Und in meiner Zeit in Bremerhaven hat mir Doug Spradley unglaublich geholfen. Der war damals bei einer Universität auf Gonzaga, und wo er meinte, das ist ein Shooter-College. Und er, so sein Stolz war irgendwie daran, dass jeder Spieler, der mal unter ihm gespielt hat, rausgeht und ein besserer Werfer ist. Und er hat sich von dem ersten Tag an, wo ich in Bremerhaven angekommen bin, mit mir gearbeitet, individuell, und hat auch so ein bisschen an meiner Technik ein bisschen was verändert. Ich musste dann, wenn ich irgendwie zum Beispiel, wenn ich nach dem Release zu schnell irgendwie das Handgelenk zurückgezogen hatte, hat er irgendwann das Training angehalten und ich musste 10 Liegestütze machen. Weil ich war der jüngste Spieler und er wollte mich entwickeln. Und in den Jahren bin ich nochmal um über 10% in meiner Quote gestiegen. War dann bei über 40%, und das erste einzige Mal, wo ich unter 40% danach gewesen bin, die nächsten 10 Jahre, war in meiner Saison in München. Also ja, ich glaube, das war dann wirklich so, du lernst einfach im Kopf so stabil zu bleiben, und ich habe unglaublich viel gearbeitet, das kommt halt auch noch hinzu, ne? Und ich glaube, das sind so die Sachen über Repetitions, über die Jahre, und wo du merkst, auch einfach dieses Shooter-Mindset zu entwickeln, und wo du stabiler wirst, wirst du über die Zeit halt einfach konsequent in der Regel ein besserer Shooter.
Ja. Ja, das hatten wir jetzt auch schon oft, ne? Dom, über Repetition zu kommen. Ich war lang genug in der Halle, ich kann mir das, also so, ich habe das Selbstvertrauen einfach daher auch. Ich weiß, dass ich das kann.
Ja, und das sind ja auch einfach so Abläufe, ne? Und die sich in den Muskeln irgendwann einspeichern und oder im Körper. Und je mehr du das machst, desto mehr ist dieser Automatismus da. Also ich habe halt keine Variationen mehr in meinem Wurf, dass ich irgendwie, also dass ich jetzt irgendwie anders werfe. Das ist einfach, ich habe das jetzt seit 25 Jahren so. Und irgendwann ist einfach dieser Ablauf so drin, der vielleicht vor 7, 8 Jahren noch nicht so da war, wo dann vielleicht noch mal eine Streuung irgendwie mehr drin war.
Ja, ja. Ja, okay, dann haben wir jetzt einmal, was ein guter Werfer ja können muss, ist einmal eine Repetition und die Mentality haben. Aber ich sag mal, das Taktische oder wie man sich positioniert, spielt dann ja auch eine extrem große Rolle. Also gute Würfe überhaupt bekommen zu können, an der Stelle zu stehen, wo man überhaupt frei wird. Und wir hatten jetzt ich weiß nicht, wann Alex da war, ich glaube vor 2 Folgen, haben wir uns hier mal wirklich, also wir haben hochkompetente Hörer und Hörerinnen, das muss man dazu sagen. Und wir haben uns da relativ... Also wir sind mal wirklich so eine Pick-and-Roll-Situation irgendwo durchgegangen. Worauf achte? Also Alex ist ja eher der Ballhändler dann in so einem Ballscreen. Und er hat dann halt erzählt, okay, der achtet da drauf. Wie weit ist jetzt der Big Man noch entfernt von seinem Verteidiger? Oder wie weit ist der verteidigende Big Man entfernt? Hat er irgendwie schon so ein bisschen Separation? Das waren so kleine Sachen, auf die der geachtet hat. Brauchen wir jetzt nicht alles wieder aufzählen. Du jetzt als Vierer ja im Regelfall, wenn du jetzt da oben siehst, sagen wir mal, ja, Braden Hobbs, ne, der bringt die Murmel schon immer richtig an Platz irgendwo. Worauf achtest du da? Was sind so kleine Sachen, wenn du da jetzt, ich sag mal, auf dem Wing stehst oder auch schon on top oder in der Corner? Was sind so Sachen, auf die du versuchst zu achten, woran du dich orientierst, wie du dich bewegen musst, wo du dich hinbewegst?
Das Coole ist halt,
ein, zwei Beispiele.
Ja, das Coole ist halt dadurch, dass Oldenburg die Spieler irgendwie den Kern immer so zusammenhält, dass man sich einfach auch extrem gut kennt, und ich weiß genau, wo welche Pässe Rashid oder Brayden zum Beispiel in der Lage sind zu spielen. Und zum Beispiel bei Braden weißt du genau, dass du eigentlich jede Sekunde so da stehen musst, weil ansonsten fliegt der Ball einfach gegen den Kopf so, ne? Also der spielt so und Rashid als Big Man, der findet dich eben auch so, ne? Und ja, es ist schwer zu erklären, aber es ist halt, wie gesagt, bei den Jungs, ich weiß auch, was wenn Braden aus dem Pick and Roll, ich weiß jetzt nicht, wie viel Nicht-Basketballer jetzt hier in der Folge sind.
Du kannst hier, glaube ich, schon ruhig ins Detail gehen.
Okay, aber aus dem Pick and Roll zur Strongside dribbelt und ich in der Corner stehe, dann wird er diesen No-Look-Pass einfach so in die Ecke reinschießen, so, weil der Verteidiger einfach dann nicht rechnet und ein bisschen absinkt, so, ne? Und das sind so Sachen, so, okay, du weißt einfach, welche Spieler sind in der Lage, welche Pässe zu spielen, so, ne? Auch bei Pressey, ich weiß genau, er kann mit so einem Speed zum Korb gehen, aber trotz, so, ich habe selten mit einem Spieler zusammengespielt, der dann aus dieser Schnelligkeit heraus und mit so einem geilen Timing auch noch, wenn dein Spieler dann doch nochmal irgendwie im letzten Moment reinsinkt, dich dann findet und so wie so eine Bullet der Ball rauskommt. Wo ich dann eben auch nicht Backdoor gehe. Weil ich weiß so, okay, das ist, er will mich an der Dreierlinie haben. Und dann im Training heute ein, zwei Mal, wo ich Backdoor gegangen bin, den Ball ins Ausgeschmissen und ich weiß, okay, wenn er penetriert, bleibe ich draußen stehen. Also das sind einfach so Abläufe, wo man einfach sich gegenseitig kennenlernt.
Ah, okay. Ja, spannend. Das ist aber wirklich ja echt beeindruckend in Oldenburg, was da, also es ist einer der wenigen Teams, würde ich jetzt in der BBL behaupten, wo wirklich eine Kontinuität jetzt über Jahre hinweg ja auch schon ist, ne?
Ja, das ist, ich glaube, eine unserer absoluten Stärken der Organisation.
Ja, absolut. Ich bin auch so, vorhin hatte ich nochmal kurz so in der Vorbereitung, ja, okay, ich muss mich jetzt hier doch nochmal intensiver vorbereiten und bin dann auf eure Seite gegangen und habe so gesehen, am Anfang irgendwie mit zwei Niederlagen gestartet und dann habe ich so gedacht, ja, Oldenburg ist aber so ein Team, selbst wenn die am Anfang 5 in Folge verlieren, da weißt du irgendwie trotzdem, was du am Ende der Saison kriegst. Am Ende der Saison sind sie ja irgendwie auf jeden Fall da.
Ja, im Prinzip kannst du ja sagen, dass es ein bisschen überraschend war, dadurch, dass wir eigentlich so eingespielt sind und auch ist ja erfahren, dass wir eigentlich nicht viel Anlaufzeit brauchen und das, glaube ich, auch die letzten Jahre nicht unbedingt immer so gebraucht haben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir unser Spiel schon umgestellt haben und auch einige extrem wichtige Spieler noch dazubekommen haben, die echt eine große Rolle tragen. Und ja, dies haben wir ein bisschen gebraucht, da uns irgendwie zu finden und auch diesen neuen Spielstil zu entwickeln. Und als es dann Klick gemacht hat, sind wir halt wirklich auch richtig ins Rollen gekommen dann, ne?
Ich meine, ihr scoutet da ja eh alles ohne Ende. Wie würdest du das beschreiben, wie ihr euren Spielstil verändert habt? Also was waren da so Schrauben, an denen ihr gedreht habt?
Ich glaube, wir spielen schneller und variabler und wir spielen mit mehr Systemen, die komplexer sind oder wo wir einfach viel mehr so kleine Optionen drin haben und wo wir den Gegner mit überraschen können und wo viel, einfach viel Bewegung drin ist und wir auch viel aus Überraschungsmomenten scoren. Während, glaube ich, die letzten Jahre das eher simplere Systeme waren, wo wir dann uns mehr auch aufs 1 gegen 1 gerade aus dem Low-Post irgendwie verlassen haben. Und ich glaube, dass wir leichter scoren dieses Jahr, absolut.
Dom, sieht die Scouting-Abteilung in Bamberg das ähnlich oder habt ihr da andere?
Also ich lade nur Videos runter und ich schneide die nicht, ich sortiere die nur, aber ja, Oldenburg muss ich auch bald runterladen, ja.
Ist bald soweit.
Ja, Montag, nächsten Montag.
Ach echt?
Ja, es ist aber richtig schön witzig, dass wir nächsten Montag auch gegeneinander spielen, das zweite Mal.
Ja.
Eine Woche.
Das war doch bei Julian auch schon so.
Ja, genau, bei Johann Albers war das auch schon.
Wir haben immer ein gutes Timing.
Ja, ja. Ja. Lennart, darf ich oder?
Ja.
Hast du noch was zu dem Thema? Aber ich bin ja schon ganz heiß. Ich sitze hier schon auf heißen Kohlen.
Ja, nee, leg los, mein Lieber.
Mein Thema kommt ja jetzt, ja.
Okay. Ach so, jetzt geht's auch. Ja, okay. Jetzt geht's ans Körperliche.
Ja, wow. Genau. Kommen wir zu dem. Zu dem Unterpunkt, sage ich mal. Ich habe ja, wie gesagt, das Buch gelesen und da waren natürlich einige Kommentare drin, die haben mich brennend interessiert. Das Erste, was mir da aufgefallen ist, das geht so ein bisschen ja, in Richtung Episode Nummer 1 von uns. Da die hieß Your Body is Your Bank Account. das ja, haben die Göttinger Spieler sehr oft
von unserem... Nicht anhören, übrigens, nicht anhören die Folge.
Ja, okay. Bisschen, jetzt, wenn wir uns das anhören jetzt, ja, ist schon schwierig. Aber hat trotzdem Charme, Lennart, komm schon.
Ja, der Anfang ist schwer.
Ja, das mal unterstreichen, ja.
Und du hast in dem Buch hast du geschrieben, als Spieler sollte man sich immer bewusst sein, dass der eigene Körper das Kapital ist. Und man am Ende des Tages immer selbst für sich verantwortlich ist. Jetzt hat sich mir natürlich gleich die Frage gestellt, wie übernimmst du denn Verantwortung für deinen eigenen Körper?
Das ist auch ein niemals endender Prozess für mich, mhm, im Prinzip. Wo ich relativ spät, also spät, ich meine im Anfang 20, habe ich mich damit das erste Mal stärker auseinandergesetzt, ja, mit 23. Damit hat es eigentlich so angefangen. Bis dahin bin ich von zu Hause dann ausgezogen. So, und also ich meine, ich habe dann mit 16 auf dem Internat gelebt so, und habe für 250 Euro Taschengeld irgendwie im Monat und habe irgendwie dann da im Internat gegessen und so weiter. Also so, das war halt, ich hatte nie die Chance, irgendwie selber einzukaufen und so, das zu essen, wo ich Bock hatte. Und dann war auf einmal so, ich habe zu Hause gewohnt und habe Kelloggs, auf einmal durfte ich essen und abends habe ich mir Baguette mit Camembert jeden Abend so irgendwie geholt. Einfach nur so ein Quatsch, so sich halt auszuleben, ohne jetzt irgendwie großes Wissen einfach zu haben. Ne? Und das ist dann tatsächlich mit der Zeit dann gekommen, wo ich angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, auch was Qualität vom Essen betrifft. Das ist jetzt eben so Fast Food oder so. Ich meine, habe ich nie viel gemacht, aber einfach auch, okay, woher kommt das Fleisch und kann man das irgendwie reduzieren? Was ist gut für mich, was nicht? Ich habe dann irgendwie gemerkt, so irgendwann, ich habe viel zu viel Nudeln gegessen, weil ich dachte, okay, das ist als Sportler gut, und habe das irgendwie zweimal am Tag mir so Pastaberge reingezogen, war aber auch nicht gut. So, ne? Und aber irgendwo habe ich so einen Zugang zu dem Thema gefunden und mich damit immer mehr beschäftigt. Und tue das immer noch und lerne immer noch dazu. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich sehr, sehr viel Acht gebe. Und auf der anderen Seite halt, was auch Körperpflege betrifft, ne? Während früher es irgendwie dann eine Stunde vorher schon meine Workouts gemacht habe vor dem Training und nach dem Training auch nochmal ein kleines Workout reingeschoben habe, ist es jetzt so, okay, ich komme vorher und dehne mich und rolle und mache das auch danach und gehe nochmal in die Eistonne und habe dann im Zweifel nochmal Physiotherapie. Heute merke ich einfach, dass ja, diese Art von Pflege mehr bringt, als nochmal irgendwie 100 Würfe mehr zu nehmen.
Hm. Und?
Und Schlaf, sorry, Schlaf ist auch ein Riesenthema. Das
ja, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, wie wichtig das ja vor allem für Athleten ist. Was mich nochmal interessieren würde, das ist ja auch immer so das Thema, also das ist, durch die Brille schaue ich ja immer vor allem auf das Thema Training auch während der Saison. Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Ja, man kann ja nicht sagen, hier kommen alle, machen, was weiß ich, die Übungen und dann haben wir alle den gleichen, den kollektiven Trainingsreiz. Das, so einfach ist es ja nicht. Schön wär's. Aber letztendlich ist ja jeder Athlet, ja, man muss jeden Athlet quasi individuell betrachten. Ja, jeder Athlet hat eine andere Trainingsgeschichte. Jeder Athlet hat im Sommer was anderes gemacht. Die einen haben richtig viel trainiert und haben sich super vorbereitet. Der andere hat vielleicht gar nichts gemacht. Der andere hat eine Woche vorher angefangen. Ja. Und so ist ja jedes Training ist nicht für jeden Athleten das Gleiche sozusagen. Wie gehst du denn damit um oder auch wie siehst du denn generell das Thema Krafttraining während der Saison?
Da muss ich einfach sagen, das ist einfach diese man mag es spanisches Stil oder vielleicht auch einfach modernes Stil oder was auch immer, oder der Trend, wie man es immer auch immer gerade nennen muss. Aber das, was jetzt immer mehr Teams machen, dieses vormittags zu trainieren, dass man vormittags zusammenkommt und in zwei, drei Stunden das so hinter sich so bringt. Und zwar das, was eigentlich darauf so fokussiert, zu sagen, okay, was brauchen wir als Mannschaft? Was kannst du individuell nicht machen? Und das geht halt darum, um halt, klar, die ganzen taktischen Geschichten. Aber ansonsten, dass man das zusammen macht, aber dass man ansonsten den Rest des Tages im Prinzip so das Training oder Nicht-Training customizen kann in dem Sinne. Mhm. ja, es ist so, wenn ich das vor 10 Jahren diese Möglichkeit gehabt hätte, ich weiß genau, okay, dann wäre ich halt nochmal abends auch nochmal 2 Stunden in die Halle gekommen und hätte nochmal eine Stunde richtig hartes Krafttraining gemacht und dann nochmal eine harte Stunde Individualtraining und hätte dann gezielt an dem arbeiten können, was ich nochmal athletisch gebraucht hätte und mit dem Krafttraining und auch an meinem Game arbeiten können, woran ich will. Anstatt dass man dann, wie du schon sagst, jeder Spieler braucht was anderes und dass man irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner findet und da irgendwie alle durchs selbe Programm durchzieht. Heute ist es dann so, okay, dann, wenn dann irgendwie optionales Training oder wenn abends anstatt in die Halle zu gehen, mache ich dann nochmal eine Physiotherapie, eine Einheit irgendwie oder mache zu Hause nochmal eine Stunde eine Yoga-Session, so, weil es einfach mein Körper jetzt nicht mehr dieses harte Training irgendwie zweimal am Tag dann in der Form wegstecken könnte. Aber ich weiß genau, dass wenn wir jetzt zum Beispiel einen Seebauer, hier einen Herrera oder einen Hollatz oder wenn man so nimmt, so die Jungs brauchen das und die haben jetzt einfach die Zeit, spezifisch an ihrem Game zu arbeiten. Und insofern finde ich es eigentlich ganz, dieser Gedanke eigentlich ziemlich charmant, so dass du sagst, okay, wir machen als Mannschaft das, was wir machen müssen und der Rest des Tages könnt ihr wirklich so das machen, was ihr braucht. Und das dann auch von den Trainern oder der Organisation auch die Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass jeder in dem, was er braucht, unterstützt wird.
Okay, also dann so richtig verpflichtendes Krafttraining. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das jetzt nicht für jeden verpflichtend, sondern wenn du dich damit gut fühlst als Spieler, dann
Wir,
machst du das.
ja, also
Und wenn du
wir machen
meinst,
das. Also
ja.
wir machen das tatsächlich. Wir haben zuerst Krafttraining und dann Mannschaftstraining. Aber ja, das ist, ich glaube, das Krafttraining ist einfach gut, so für jeden diese Spannung zu haben und das auch täglich dieses Ding drin zu haben. Und dann kannst du halt als junger Spieler oder so, oder von mir aus auch älter Spieler, wenn du das Gefühl hast, du hast noch Kraft oder du brauchst es, dann kannst du halt abends reingehen und nochmal eine Schippe drauflegen, so, ne? Aber das ist, ich finde es halt cool, dass, wenn du einfach die Möglichkeit hast, dann, ja, anstatt dass du es als Team komplett durchläufst, dass du selber die Möglichkeit hast, an dir zu arbeiten und was du brauchst.
Und da hilft euch dann, wenn dann wer natürlich noch mehr machen will, da hilft euch dann euer Athletiktrainer Micho wahrscheinlich, ne?
Genau, ja.
Cooler
Ja.
Typ. Grüße
Absolut
an dieser
geiler
Stelle.
Typ. Richtig aus, ja. Ja, nee, das ist, das ist einfach auch ein geiler Trainer, so, ne? Der auch immer wieder auch was neue Übungen hat, neue Impulse setzt, wo es nicht langweilig wird. Und wenn du ihm sagst, so, ich will Gas geben, dann er macht das auch mit Spaß, so, ne? Und das ist schon cool. Die Jungs können sehr, sehr von ihm profitieren.
Spannend. Des Weiteren, bin ja aufmerksamer Leser, ja. Hast du noch gesagt, dass du zu Beginn deiner Karriere viel mit muskulären Verletzungen zu kämpfen hattest? Aber dann hast du gesagt, nachdem du, das hast du ja gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen, nachdem du deine Ernährung umgestellt hast, hat sich das deutlich verringert. Wie machst du das an deiner Ernährung fest?
Das kam so aus der Situation heraus, wo ich 6 Muskelfaserrisse in einer Saison hatte.
Oh, oha.
Und das war, und zwar an verschiedenen Stellen. Und das war immer so, okay, ich habe das zum Beispiel im linken Ellbogen brauchte ich es nicht aussetzen, konnte weiterspielen. Aber in der Regel so, okay, wenn es an einer anderen Stelle war, musste ich 2 Wochen aussetzen, habe dann wieder 2 Wochen gespielt und hat es dann an einer anderen Stelle. Wenn dann irgendwann die medizinische Abteilung in Köln gesagt hat, okay, wir können dich immer wieder zurückbringen, aber irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein mit deinem Körper und check das mal aus. Und hier ist eine Kinesiologin, die aus Heidelberg so alle paar Wochen hier nach Köln kommt, die kommt bald wieder und sie hat schon vielen Spielern geholfen oder Patienten geholfen, wo sie einfach keine Ursache für Probleme irgendwie gefunden hatten, so dass sie dann irgendwie den Grund dafür gefunden hat. Und zu ihr bin ich damals gegangen und das war dann eben das eine große Ding, was sie mir gesagt hat, war, ich sollte aufhören, Kuhmilchprodukte zu mir zu nehmen. Und das andere war, ich hatte so einen Blinddarmdurchbruch und hatte eine ziemlich große Narbe hier und hatte auch mit dem Bauch, musste ich jeden Tag behandelt werden, dass der weich bleibt, weil die Narbe immer alles zusammengezogen hat. Dadurch auch die Adduktorenprobleme bei mir entstanden sind, weil es dann halt so ein Zug drauf gekommen ist. Und sie hat mir damals Weizenkeimöl und Zitronenmelisse, ich weiß noch genau, aufgeschrieben und ich sollte das 3 Monate in der Form von einer 8 immer so über die Narbe einmassieren. Und es ist weggegangen. Also so, ich hatte keine muskulären Probleme danach mehr und mein Bauch ist danach auch nicht mehr hart geworden. Ziemlich wild, ich habe wirklich auf wilde Therapeuten und Methoden in meiner Karriere kennengelernt, aber es hat mir extrem geholfen.
Ja, und das sind ja gerade genau diese Erfahrungen, ja, die einen dann wahrscheinlich auch in seiner Meinung so stark bestärken, ne? Ich meine, für dich war das halt die Lösung und du hast ja dann natürlich danach auch gesehen, dass sich die muskulären Verletzungen ja deutlich verringert haben, vielleicht auch ganz verschwunden sind. Und ja, das war wahrscheinlich dann auch so ein Ereignis. Und seitdem ist das Thema wahrscheinlich für dich noch wichtiger.
Ja, ich meine, ich hatte dann später nochmal extreme Rückenprobleme. Ein Bandscheibenvorfall. Und dann eben auch, nachdem ich da echt lange unterwegs war, nach einer Lösung gesucht habe. Da waren wir auch bei Nationalmannschaft, bei Klaus Breitung, Joe Kaufmann, ich weiß nicht, die dürfen dir wahrscheinlich was sagen. Also wirklich so die Top-Osteopathen, so eigentlich, so die wir in Deutschland haben, wahrscheinlich mit. Alle gesagt haben, hey, das kommt von vorne, es kommt nicht von deinem Rücken. So haben Urinprobe gemacht, weil sie dachten, da sind vielleicht irgendwie Bakterien drin oder sowas. Und am Ende des Tages bin ich dann auch wieder nach Heidelberg gefahren. Und sie hat mir noch im Auto gesagt, weil sie meine Historie kannte, meinte, hey, es kommt übrigens so, ich glaube, dass die Rückenprobleme vom Bauch kommen, nicht vom Rücken. Ich denke so, okay, das sagt jeder, wie kommst du darauf? Dann meinte sie, ja, sie hat da einen Artikel drüber geschrieben, dass mein Schneidezahn, das wäre ein typisches Phänomen vom Basketball, dass er so oft ausgeschlagen wird, dass die Wurzel tot ist. Und anstatt den Zahn zu ziehen und die Wurzel zu ziehen, dann eine Wurzelbehandlung gemacht wird und die drin bleibt und die verwest. Das ist ein Verwesungsprozess wie ein toter Körper. Ich hatte in der Zeit auch extrem Mundgeruch. Das kam dann daher. Das hat sich herausgestellt. Und da setzt der Blasenmeridian an. Und der geht über die Blase bis zum kleinen Zeh. Und die Blase ist connected mit L4, L5 Bandscheibe. Und das ist da, wo ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Und das heißt, die haben mir das gezogen und ich bin dann anderthalb Jahre lang, weil ich in der Saison dann auch nicht die OPs machen konnte, um wieder den neuen reinzusetzen, bin ich anderthalb Jahre lang mit so einer Zahnlücke im Vorzahn rumgelaufen. Aber die Rückenprobleme sind weggegangen. Und ich glaube, dass Verletzungen im Körper eigentlich immer irgendeinen Grund haben und dein Körper irgendwo eine Schwachstelle hat, die du einfach nur finden musst und beheben musst. Und ja, das ist einfach die Erfahrung, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Und ich glaube, den größten Fehler, den du als Spieler machen kannst, ist versuchen, den Schmerz einfach nur zu unterdrücken oder eine schnelle Lösung zu finden. Und oder denken so, okay, das war jetzt Zufall, dass ich mich da irgendwie verletzt habe. Gerade wenn es so ohne Fremdeinwirkung passiert. Ja. Sondern dass man tatsächlich das irgendwie als Schwachstelle so akzeptiert und schaut, die zu beheben. Weil ansonsten kommt die nächste Verletzung direkt irgendwie kurz irgendwann früher oder später um die Ecke sowas. Ja.
Ja, das ist ja spannend. Also da merkt man halt so, wie halt auch alles zusammenhängt, ne? Also ja. So, das ist ja echt wirklich, also das waren jetzt keine Beispiele noch mit mentaler Komponente, aber auch was das dann für Auswirkungen auf den Körper natürlich irgendwie auch haben kann, das ist ja irgendwie auch nochmal krass. Mhm. Und das stört mich halt manchmal so, oder ich meine, es stört mich. Wir haben unsere erste Folge sowieso auch noch so genannt, dieses Your Body is Your Bank Account oder dieses Vergleichen des Körpers mit einer Art Maschine irgendwo. Mhm. Also so, ja, hier ist was kaputt, da einmal kurz schrauben und dann ist es irgendwie wieder gut. Aber so einfach ist es ja irgendwie auch nicht, ne? Also es ist keine Maschine, das ist ja ein hochkomplexes System, ne? Du hast irgendwie Zahnschmerzen und deswegen hast du Rückenprobleme. Also so, ne, das ist ja ganz wild. Und also so von, das finde ich dann immer schwierig, da zu differenzieren oder auch sprachlich aufzupassen, dass man das nicht zu sehr wie eine Maschine irgendwo darstellt und das dann auch irgendwo zu vereinfacht, weil das halt so viele Faktoren irgendwo haben kann, ne?
Mhm. Absolut.
Ja, das ist aber spannend. Dom, sorry, jetzt, du warst noch weiter da mit deinem mit im Körperkomplex unterwegs oder hast du schon alles losgefeuert?
Ja, ich bin sehr zufrieden.
Ich bin schon sehr zufrieden.
Ich habe mich da ausgetobt.
Ja, wunderbar.
Mich würde ja gerne nochmal, Lennart, ich weiß nicht, ob du jetzt was im Kopf hast, aber mich würde noch was anderes interessieren. Ja, wir haben da ja schon mal mit Mello drüber gesprochen, auch mit Gerrit Kersten Thiele, Agenten. Und Mello hatte halt erzählt, dass er das während seiner Karriere sehr genossen hat, im VIP-Raum mit den Sponsoren den Austausch zu suchen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Melo ist der größte Networker der Geschichte des Profisports wahrscheinlich.
Ja.
So.
Ja, erstmal auch Shoutout an dieser Stelle, der hat ja auch den Kontakt hergestellt, ja. Ne, deswegen zu dir jetzt vielen Dank nochmal dafür, Melo, liebe Grüße.
Ja.
Das ist Wahnsinn, wirklich, wer so die Kontakte geknüpft hat. Und ich habe ihn dann so, im VIP-Raum hat er dann auch mal ein paar Leute von mir kennengelernt und die direkt danach irgendwie mit ihm zusammenarbeiten wollten. So, das ist einfach ein extrem spannender Typ. Ne? Und für mich war es aber auch etwas, was ich auch extrem genossen habe immer, mit den Sponsoren den Kontakt zu haben. Weil es einfach, das sind in der Regel einfach auch extrem, extrem interessante Menschen, von denen man einfach viel lernen oder mitnehmen kann. Natürlich ist es auch gut, sein Netzwerk zu erweitern und eventuell irgendwie Karrierechancen sich zu öffnen für die Zeit nach der Karriere. Aber ich glaube, das ist immer eher so ein Zusatz, der da kommt. Ich glaube, in erster Linie kann man einfach unglaublich viel lernen und für mich sind da einfach auch schon viele, viele Freundschaften daraus entstanden. Also ich glaube, das ist was als eine Win-Win-Situation für einen Verein, die Vereine vielleicht auch, die sicher auch viele Vereine auch für sich irgendwo nutzen, ne? Also den Spieler da mit den Sponsoren so in Kontakt zu bringen, dass ja beide Seiten irgendwie von profitieren.
Würdest du Melo zustimmen? Weil der hat so ein bisschen, zumindest habe ich das so in Erinnerung, Dom, gesagt, dass er das noch viel mehr fördern würde irgendwo und noch aktiver bespielen lassen, dass die Vereine sich da eigentlich noch mehr involvieren sollten, um da die Kontakte herzustellen? Oder würde das eher irgendwie dann zu zwanghaft auch für Spieler rüberkommen, oh, jetzt noch ein PR-Termin, kein Bock hier? Also ich meine, das sind ja auch Stimmen, die in der Kabine durchaus präsent mal sind.
Ja, absolut. Ich habe ja jetzt auch für ein paar Vereine schon gespielt und es gibt Vereine, die es mehr machen und ein paar, die es weniger machen. Mhm. Hängt natürlich dann wirklich auch von der ganzen Philosophie ab. Du kannst dir auch vorstellen, dass dann manche Coaches das irgendwie nicht so begrüßen würden, Stichpunkt Ablenkung, und andere Coaches sagen, hey, es ist in Ordnung, und ein bisschen mehr die Business-Komponente dahinter auch wieder im Blick haben. Und dann gibt es eben Spieler, die darauf Bock haben und welche, die darauf nicht so Lust haben. Ne? Und ich hatte es durchaus auch schon in Vereinen gehabt, die einfach auch wussten, so, ich mache das gerne, und auch von Sponsoren gab es dann gutes Feedback, und die dann tatsächlich auch nach dem Spiel zu mir im VIP-Raum gekommen sind und gesagt haben, ja, heute ist übrigens hier Geschäftsführer von dem und dem Unternehmen da, oder wir haben heute das und das Unternehmen da und wir reden gerade darum, ein Sponsorship irgendwie mit denen zu unterschreiben, wäre cool, wenn du da mal in die Loge gehst, oder die einfach auch sagen, hey, du bist doch befreundet mit dem und dem Geschäftsführer von dem Unternehmen, kannst du vielleicht da mal einen Kontakt herstellen? Also so, wo ich dann auch, also mal mehr, mal weniger genutzt worden ist. Und wie gesagt, das ist, hängt ganz klar von der Philosophie ab, die dann die sportliche Leitung hat, die einfach sagt, okay, entweder ist es Ablenkung, und dann ist es auch zu verstehen, dass man sagt, okay, wir halten das auf ein Minimum. Oder die sagen so, hey, es ist für uns okay. Und dann ist glaube ich, die Marketingabteilung da gefragt, sich die Jungs rauszupicken, die auch Bock haben, und das auch zu merken. Weil ich glaube, wie gesagt, das ist eine extreme Win-Win-Situation dann jeweils für den Spieler und für den Verein sein kann.
Ist ja auch irgendwo nochmal eine andere Art von Wertschätzung, die man dann noch als Spieler erhält, ne? Also so eine gewisse Wichtigkeit, nicht nur, also in Anführungsstrichen, nur auf den Basketball zu reduziert zu werden, sondern hey, wir können dich irgendwie auch hier gebrauchen, also jetzt für dich, so wie es bei dir klingt.
Ja, wie gesagt, für mich, ich hab das immer gerne gemacht, und auch wenn selbst so mal irgendwie dann zu so einem Sponsorenabend eingeladen zu werden, und da zu sagen, okay, halt so, hier, rede doch mal über das und das Thema und halt einen kleinen Vortrag, fand ich cool, so, ne, weil es einfach auch, was war irgendwie eine neue Situation, eine kleine neue Herausforderung irgendwie, und auch wieder neue Kontakte knüpfen, mich zu präsentieren, also ich habe sowas immer ziemlich genossen.
Ja, sehr spannend. Jetzt gerade, häng noch gerade kurz an dem Thema Wertschätzung, und so ein bisschen fällt mir eine andere Frage ein, wäre jetzt ein krasser Themensprung, aber ich glaube, Dom reicht auch dazu, oder?
Ja, super.
Weil, also dieses Thema Wertschätzung ist ja, also habe ich jetzt mit vielen Leuten auch irgendwie drüber diskutiert im Zusammenhang mit, warum fällt es oder kann es sehr schwer für Athleten, Athletinnen sein, den Übergang von der Sportkarriere in die normale Berufswelt, sag ich mal, zu gehen. Da tun sich ja manche doch relativ schwer mit. Und also die These ist so ein bisschen, ja, okay, klar, wenn du vorher von mehreren tausend Zuschauern irgendwie angefeuert bist, dieses Living on the Edge, einen ganz krassen Lifestyle auch irgendwo führst und dann plötzlich, ja, jetzt hier Worst Case 9 bis 17 Uhr Schreibtisch und go, also muss ja jetzt nicht immer so sein, aber in die Richtung gehend und wie man es schafft, da den Übergang zu gestalten. Und da habe ich mich halt immer so gefragt, ja, okay, wofür gibt es denn in dieser Profisportlerwelt überhaupt Wertschätzung? Ist es wirklich nur Siege, nur die Leistung, die da zählt, oder kann man sich das auch noch irgendwie anders holen, so diese kleinen, zum Beispiel, wie du es jetzt beschrieben hast, komm nochmal hier kurz mit, da ist gerade ein wichtiges Meeting, was Sponsoren angeht, da können wir dich irgendwie nochmal gebrauchen, so eine Art von Wertschätzung zu kriegen. Gibt es da für dich auch noch andere Punkte oder Beispiele, wo du auch sagst, ah, da habe ich das irgendwie auch nochmal rausgezogen, oder würdest du dir das irgendwie auch mehr wünschen, dass es da noch andere Möglichkeiten gäbe?
Du meinst jetzt bezogen auf während der Karriere oder wie man es irgendwie nach der Karriere haben kann?
Ja, so ein bisschen beides. Also ob man es irgendwie schafft, während der Karriere irgendwie schon eine andere Art von Wertschätzung irgendwie zu kriegen, dass das dann dieser Break, ja, sag ich mal, nicht so krass ist, ja, aber auch vielleicht für danach, ja.
Ja, für mich war es eine erfolgreiche Klausur irgendwie zurückzubekommen in der Uni. Oder morgens vorm Training dann doch mal irgendwie um 7 aufzustehen und schon mal so 2-3 Stunden zu lernen und das einfach zu wissen, man hat das gemacht und du bist einfach wach im Kopf und gehst zum Training mit einem guten Gefühl, so okay, erstmal, wie gesagt, wach, dein Kopf ist schon aktiv, du kannst Informationen im Training viel besser aufnehmen, ist mein Gefühl, und einfach auch diese andere Art von Bestätigung und Erfolg, ja, zu haben. Genau. Hat mir unglaublich gut getan in meiner Karriere. Überhaupt keine Frage. Und was die Zeit danach geht, bist du wahrscheinlich der Experte oder größere Experte als ich. Ich muss sagen, ich bereite mich auf mit 31 langsam auf die Zeit irgendwie danach vor, ja, und einfach auch mich mit Kumpels austauschen, die mal gespielt haben und was so die größten Herausforderungen sind für die Zeit danach. Was sind eigentlich in der Regel die Antworten, dass sie diese Hochs und Tiefs irgendwie am Ende vermissen. Mhm. Ja. Und aber oder auch zu sagen, so, ich gehe heute in die Halle und ich kill den. So,
ja.
Und die sich das dann teilweise aber auch im ich habe einen Kumpel, mein bester Kumpel, der irgendwie sagt, so, okay, ich bin im Business, habe ich mir dann gesagt, okay, den schnappe ich mir heute, so, den Competitor oder so. Und, und einfach versuchen, das irgendwie so mit ins Business irgendwie reinzubringen. Mhm. Und das waren so, aber das waren die Antworten, die ich so von den Jungs gehört habe. Und ich bin gespannt, wie es mit mir dann ergeht in der Zeit.
Ja, spannend, ja. Aber es ist klar, also ich meine, dadurch, dass du dir das ja schon viel holst, viel gehört hast, denke ich mal, ich glaube, das ist vor allen Dingen für die Spieler krass, die sich halt bis zur letzten Sekunde wirklich absolut gar keine Gedanken drüber machen und dann plötzlich vor diesem Cut so stehen, nicht mehr diese Ups und Downs zu haben, nicht mehr diese Competitiveness und das ist von 100 auf 0 so ungefähr. Ich glaube, das ist dann einfach echt krass zu verarbeiten.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, und das habe ich auch schon gehört, so auch diese Bestätigung, weil du weißt eigentlich so, wenn du irgendwie ein Spieler bist in der Stadt, die relativ klein ist und die dann irgendwie alle für Basketball brennen, dann weißt du irgendwo, oder selbst wenn du auf eine Familienfeier kommst, dann weißt du immer irgendwie, Leute sind interessiert an dem, was du machst, du machst ja was Besonderes, ja, und du bekommst irgendwie diese Anerkennung und du merkst das, ne, wenn die Leute schauen, wenn du irgendwo hinkommst und so weiter, und dann irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch nicht so leicht ist, dann irgendwie zu merken, ja, das ist
langsam vorbei, ja.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das auch nicht immer so leicht ist. Keine Frage,
ja. Gut. Wollen wir mal so ein bisschen gegen Ende kommen, Tom?
Ja, ja. Ich wollte nur sagen, ich freue mich auf die Zeit danach.
Ja, wollen wir die, hast du noch was, Lennart, oder willst du die Frage stellen?
Ja, die Frage will ich noch nicht stellen. Wir haben in letzter Zeit immer noch eine Frage gestellt, die möchte ich auch heute stellen. Was waren für dich, Philipp, ein Nein oder eine Absage, die passiert, oder was passiert ist, oder irgendwas Schlechtes, was passiert ist, wo du dann im Nachhinein gedacht hast, ah, zum Glück. Also so, the toughest no that turned out to be a win.
Ja, für mich die Zeit in München, meine Saison in München war eigentlich ein ganzes No, ein ganzes Jahr. So, wenn man so will. Wie gesagt, ich bin in Bremerhaven zum Nationalspieler geworden, habe echt eine gute Saison gespielt, habe sehr, sehr viele Angebote gehabt, spannende Angebote aus dem Ausland und war so richtig... war richtig dabei, irgendwie gefühlt Sky is the limit so für mich. Auf dieser Welle bin ich geschwommen und ja. Dann auf einmal irgendwie so da aus dem Tritt zu kommen und letztlich die zweite Saisonhälfte irgendwie die Spiele nur noch von der Bank anzuschauen, das war echt tough so, ne? Und ja, und für mich war das aber, ich habe weiter physisch hart gearbeitet, aber habe dann eben mich mental irgendwo hängen lassen, dass ich halt ja das akzeptiert habe und nicht versucht habe, irgendwie gegenzusteuern. Und, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war so was, was ich im Nachhinein über bestimmt noch ein halbes Jahr hinweg analysiert habe, gesehen habe, okay, was kann ich anders machen? Und dann in schwierigen Phasen, die ich danach durchaus auch in Ulm oder Oldenburg hatte, bereit war, da einfach so resistent zu bleiben. Um meine Leistung zu bringen und mich jedes Mal wieder irgendwie zurückzukämpfen, was ich ohne diese München-Erfahrung in keinen Fall geschafft hätte.
Ja. Und das sind dann wahrscheinlich, ich wollte jetzt gerade fragen, was hilft dir da, aber das sind dann wahrscheinlich das, was wir auch am Anfang der Folge schon viel besprochen haben, ne?
Ja, und auch, ich meine, das war jetzt viel Inspiel-Themen, die wir gesagt haben, aber für mich auch, ja, also selbst wenn es über eine Phase, über Monate nicht läuft, aber einfach geduldig zu bleiben, positiv zu denken und wach zu bleiben, aktiv zu bleiben und nicht so, Baumann meinte mal zu mir dann so, du warst wie so ein Geist, so, ne? Also das war am Ende der Saison, ich meinte, die ganze Saison läufst du rum wie so ein Geist, ne? Und ich habe es erst später gepeilt, was er meinte, aber wenn du einfach so dich komplett mental ausschaltest, du siehst diese passive Ausstrahlung und das, ich habe immer versucht, so immer präsent zu sein und hier zu sein und dieses positiv zu bleiben und mein Selbstvertrauen nicht zu verlieren und dann in den Spielen dann wieder über die kleinen Dinge irgendwie reinzukommen. Und so bin ich, glaube ich, ganz gut durch diese schwierigen Phasen durchgekommen.
Ja, da war glaube ich, ein bisschen was dabei an Brain Pops. So, ja, jetzt haben wir dich aber nicht auf die alles entscheidende, die wichtigste Frage des heutigen Abends vorbereitet.
Hast du ihm das überhaupt gesagt, Lennart?
Nee.
Stark.
Ja, ich vergessen. Ja, hätte ich machen sollen. Egal, ich glaube, der Phil kriegt auch spontan einen guten Vorschlag
auch.
Hin.
Ich glaube auch.
Und, ja, aber Dom, stell du mal die Frage, ich habe es ja schon verkackt.
Gibt's eine Person, die du auch gerne mal hier hören möchtest?
Davon ausgehen, dass du jetzt regelmäßig unseren Podcast hörst.
Ja. Ich hab zwei Jungs im Kopf. Das ist schwer.
Ja, du kannst auch zwei sagen.
Eigentlich drei. Aber ich habe viele, viele interessante Teamkollegen.
Wenn du,
aber
wenn du danach den Kontakt zu...
kein Problem. ja. So, wenn ihr Bock habt mal auf eine andere Sportart, dann würde ich auf jeden Fall Jan Zimmermann vorschlagen. Volleyball-Nationalspieler, der gerade in Italien zockt.
Oh ja. Yes, wir hatten auch schon Volleyballtrainer hier. Ja, okay. Sehr geil. Ja. Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Cooler Typ, mit dem ich zusammen studiert habe, ihn da kennengelernt habe und seitdem wir gut befreundet sind.
Cool,
der auch
sehr nice.
Viel zu berichten hat, bin ich mir sicher.
Und was waren deine anderen Gedanken, die du gerade noch im Kopf schweben hattest?
Ich hatte so Yannick Frese, finde ich, ist so, der hat mit Sicherheit sehr, sehr viele Brainpops, so den... ihn bewundere ich sehr so für seine Gelassenheit, so wie er die Dinge angeht, so das ist er ist auf einem Level von Gelassenheit, wo ich weiß, ich könnte mein ganzes Leben auf Mentalcoaching machen, ich würde da nicht hinkommen. So, ziemlich geiler Typ. Und dann Phil Pressey, mit dem ich dieses Jahr zusammen spiele, wo ich wahrscheinlich keine Person kenne, die so viel sich irgendwie Bücher und Podcasts und keine Ahnung, was so, was einfach was so mentale Geschichten betrifft, so sich reingezogen hat und einfach so. Er hat so, in jeder Situation kommt er mit irgendeiner Lebensweisheit. Aber extrem geiler Typ, mit dem ich mich super gerne unterhalte und auch viel, viel von mitnehme.
Ja, stark. Das werden wir auf jeden Fall alles notieren.
Ja. Ja.
Cool.
Ja. Ich glaube, dann haben wir hier ordentlich was abgefackelt an Themen. Und ich würde sagen, also für mich steht, glaube ich, nichts mehr offen.
Na, eine Sache haben wir noch. Du möchtest ja noch einen kleinen, wir haben doch vor der Folge über den Instagram-Kanal von deiner Frau gesprochen.
Genau, ein dickes Shoutout.
Ja, kannst du gerne machen.
Ja, also alle mal auf die hier hören. Wenn ihr mögt, meine Frau hat gerade ein neues Business gestartet. Holistic Life NO auf Instagram. Ansonsten ist das auch ihre, also .no wäre ihre
Homepage. Packen wir in die Shownotes, dann machen wir es ganz einfach, kann man einfach draufklicken.
Geil. Und und sie hat da ihr neues Business gestartet, wo es eben auch um diese Mental-Coach-Geschichten geht. Aber sie hat sich nach 16 Jahren chronischer Krankheit auch durch viel harte Arbeit mit und viel eben holistischen Themen hat sie sich geschafft, selber zu heilen und hat aber auch viele super interessante Inputs zu Einstellungen und Ernährung und einfach Lifestyle und was sie da auch an Feedback bekommt, ist einfach, inspiriert sie unglaublich viele Leute und das ist unglaublich cool zu sehen und wer sie da mal reinklicken mag und ein kleines Like oder Follow hinterlässt, ist auf jeden Fall appreciated.
Ja, checkt es ab auf jeden Fall. Haben wir irgendwas zu bewerben, Dom? Nee, wir haben nichts zu bewerben. Hört unseren Podcast.
Ja. Auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mega Bock gemacht mit dir.
Ja, vielen Dank.
Genau. Und Dom und ich sehen uns morgen noch in der Aftershow. Da besprechen wir unsere kleinen Brainpops, die wir hier von dir mitgenommen haben. Oder auch große, viele. Definitiv. Genau, und ansonsten wünsche ich viel Erfolg. Am Mittwoch geht es, glaube ich, für dich weiter. Da veröffentlichen wir auch. Und und auch viel Erfolg für den Rest der Saison.
Dankeschön. Wir sehen uns bald in Oldenburg.
Genau, nächsten Montag.
Alles klar. Cool. Bis dann. Alles klar.
Macht's gut.
Danke. Ciao.
Ciao, ciao.
Gut, liebe Leute, wir haben eine Nacht drüber geschlafen. Dom, was hat bei dir nachgewirkt aus der Folge gestern? Mit Phil, hattest du Brainpops oder ist es bei dir still geblieben?
Definitiv. Ich hatte, was das betrifft natürlich auch wieder mich irgendwie so ein bisschen, was ich echt sehr interessant finde oder fand, was er gesagt hat, war dieses, dass er selbst, wenn er vielleicht frustriert ist, ja, keine Ahnung, kommt aufs Feld, hat, was weiß ich, 2 Fehlwürfe, einen Turnover und kommt zurück auf die Bank, dass er dann, er hat ja erzählt, dass er trotzdem immer wieder versucht, positiv zu bleiben und dass er gar nicht möchte, dass seine Teammates oder sein Trainer sehen, dass er frustriert ist. Er hat, glaube ich, auch sogar gesagt, dass er das als Schwäche ansieht. Mhm. Das finde ich wirklich sehr interessant und ich glaube, ich kenne ihn ja nicht, aber so nach der Folge zu urteilen, kann man, glaube ich, schon sagen, das ist ein richtig, richtig guter Typ und ich glaube, das ist auch, so ein Spieler willst du halt auch im Team haben, ne?
Ja.
Der immer nach außen hin positiv ist und auf der Bank, der das auf der Bank auch ernst nimmt und immer richtig anfeuert, egal ob es schlecht oder gut läuft, der trotzdem immer mit der positiven Einstellung vorangeht und ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass er schon so lange in Oldenburg ist, also das fand ich sehr interessant und auch die Tatsache, dass er es wichtig findet, dass auch der Staff genau das Gleiche auf der Bank macht, ja.
Das hat er echt auch nochmal betont.
Ja, da, wie du schon sagst, das hat er wirklich betont, das war ihm sehr wichtig, deswegen, es hat mir gut gefallen.
Ja, mir hat es auch einfach erstmal mir mega Bock gemacht, also der war ja wirklich... War auch hyped, wie wir für den Podcast, hatte ich das Gefühl, hatte ich ja erzählt, auch im Vorgespräch. Da hätte ich am liebsten direkt auf Aufnahme geklickt. Das hat schon mal mega Spaß gemacht. Ansonsten, ja, das mit dem Mindset fand ich interessant. Also das geht ja so ein bisschen einher mit dieser positiven Haltung, die er da beschrieben hat. Aber auch, dass er ganz ehrlich sagt, ja, es ist immer wieder ein Kampf. Er ist jetzt wie lange dabei? Was hat er gesagt? 16, 20, 25 Jahre, keine Ahnung. Und er kämpft da immer noch mit. Ne? Also es ist immer noch so, ich weiß jetzt zwar Bescheid, er weiß, wie es ablaufen kann, in welche Richtung, aber einfach auf den Knopf drücken funktioniert auch nicht. Ne?
Ja.
Und das fand ich irgendwie auch irgendwo beruhigend zu sehen, dass das auch immer noch so ist. Oder habe ich so gedacht, ist wahrscheinlich auch beruhigend für andere Spieler, Spielerinnen. Egal wie lange du dabei bist, der Elefant, der macht trotzdem ab und zu mal Faxen und den muss man da irgendwie ein bisschen beruhigen können.
Dazu noch irgendwie fand ich das auch wieder sehr interessant. Es gibt halt kein Patentrezept, ja, wie man es macht. Das hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen was mit dem Training zu tun. Da gibt es halt auch kein Patentrezept und ich finde es witzig, dass das immer wieder auftaucht.
Ja, und das, was bei mir so am meisten jetzt auch, wo ich so am meisten noch drüber nachgedacht habe, jetzt im Nachgang, ist wirklich dieses Thema, wo wir angefangen haben mit den Coaching-Stilen, Führungsstilen, ja, dass er da glaubt, dass da schon eine Veränderung stattgefunden hat, aber dass das auch noch weitergehen wird. Und er ja wirklich auch diese, ich meine, er ist da ja ein bisschen voreingenommen. Er ist einfach sehr informiert. Also hat man ja am Anfang gemerkt, er bildet sich total viel weiter, auch was in der Arbeitswelt so abgeht. Von daher ist er wahrscheinlich eh offen für diese Ideen. Aber trotzdem allein die Idee zuzulassen im Sport, dass sich da auch in dem Führungsstil vielleicht irgendwann mal was ändert oder ändern muss sogar. Dass die Hierarchien abgebaut werden, ne? Dass es mehr hin zur Agilität irgendwo geht, diese ganzen Buzzwords, die da aktuell in der Wirtschaft ziehen, dass wir die vielleicht auch irgendwann mal im Sport hören und sich da auch die Rollen auch alle nochmal ein bisschen verändern. Das fand ich auch hochspannend und da habe ich im Nachhinein gedacht, ah shit, da hätte ich gerne noch länger mit ihm drüber gequatscht. Aber wir kennen ja auch schon unseren nächsten Gast, ich möchte es nicht spoilern, aber da können wir auf das Thema auch nochmal eingehen. Da kriegen wir dann auch nochmal Einblicke von der Wirtschaftswelt vielleicht, genau was diesen Kosmos angeht. Und mit diesem Spoiler würde ich fast sagen, können wir abschließen, oder? Hast du noch wichtige Brainpops, die wir noch nachtragen müssten, nachreichen hier?
Ja, was ich noch vielleicht erwähnenswert finde, ist auf jeden Fall die Parallele zu Alex Ruoff, dieses never get too high, never get too low. Finde als Athlet die Mitte, die für dich funktioniert. Das fand ich, hat mir auch noch gut gefallen. Schön, dass das jetzt erneut kam, ja.
Ja, stimmt. Stimmt. Und da gab es ja echt auch viele Parallelen, ne?
Ja,
zu alten Folgen hatte ich das Gefühl, dass wir ganz viel auch wieder aufgreifen konnten.
Ja.
Aber ja, gerade viel. Ach, stimmt. Und jetzt habe ich es unterschlagen. Ein Brainpop, wie ich fand, war auch noch. Da habe ich ihn ja wie Alex gefragt zur Pick and Roll, worauf achtet er da und so. Und Alex hatte ja wirklich sehr klare Antworten. Und bei Phil war es eigentlich eher so, hatte ich mehr das Gefühl, der muss einfach seine Teammates kennen und der weiß quasi abhängig vom Teammate so ungefähr, was passieren wird. Ja. Und das ist da eher über die Kontinuität, die sie in Oldenburg haben und da die Harmonie, die sich dann da auch über die Zeit entwickelt oder Vertrautheit an den Spielstil des anderen, dass das für ihn auch der entscheidende Faktor ist, um gute Würfe zu kriegen. Das fand ich auch nochmal hochspannend.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Alex ja eher so im Pick-and-Roll der Spieler ist, der agiert und er wahrscheinlich auch eher der Spieler ist, der reagiert. Ja, vielleicht hat das damit auch ein bisschen was zu tun, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, stimmt. Genau, und er muss ja dann quasi den beobachten,
genau,
der mehr agiert, so wie du es richtig beschreibst.
Ja,
und er muss ja eher den lesen, ne? Was macht er? Was hat er für Vorlieben? Welchen Pass spielt er gerne? Ne? Braden Hobbs, den in der Strong Side schön in die Ecke feuern. Das ist so ein Lieblingspass von dem.
Ja.
Wird Hilke bestimmt auch im nächsten Scouting-Report bei euch aufschreiben, schätze ich mal.
Werde ihn mal fragen.
Ja, nee, stimmt. Also es waren wirklich viele kleine Sachen dabei. An die Poppies, schreibt uns eure Brain-Pops. Finden wir auch spannend, was bei euch so andockt. Dann können wir in die Themen auch nochmal tiefer einsteigen. Weil ihr merkt, es wiederholt sich, wir können immer nochmal wieder an alte Themen andocken. Und wenn wir da ein bisschen Input von euch kriegen, wird das Ganze hier noch interaktiver.
Ganz genau.
Gut, dann jetzt würde ich abmoderieren, oder?
Ja, das hört sich gut an. Und wir sind Folge 39. Vielleicht haben wir uns für die 40er Folge ein bisschen was überlegt.
Who knows? Vielleicht haben wir was in petto. Ich weiß es auch nicht. Mal gucken.
Vielleicht wird es farbenfroh.
Es könnte farbenfroh werden. Es wird inhaltlich auch noch was geben. Ach, ich will es gar nicht zu sehr teasen. Jetzt haben wir richtig hier gespoilert und geteasert ohne Ende.
Richtig.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch 2 wunderbare Wochen bis zur nächsten Folge. Und Dom, ich wünsche dir viel Erfolg beim nächsten Spiel und einen schönen Abend.
Genau, und beim nächsten Mal hast du dich rasiert. Ciao, ciao.
Auf gar keinen Fall. Tschüss.